Gut, wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön sind ja alle da. Wir dürfen ein bisschen Frühling erleben, wie wir das dürfen sehen. Ich habe hier vorne am Tisch sehr viel Frühling, das ist schön. Wir kommen ja aus einer Zeit raus, wo wir so ein bisschen zwei Serien hatten. Und die eine war die, wo es um den Jakobusbrief gegangen ist. Jüngerschaft mit Profil. Die Predigtreihe hat vor allem der Pascal vorbereitet und gehalten, und ich habe so etwas zum Wesen von der Kirche gebracht. Und aus dem heraus sind mir dann wieder weitere Themen wichtig geworden. Momentan haben wir an der Schule auch gerade das Fach Dogmatik. Das heisst, wie sind die Lehren zustande gekommen über Gott, wie Gott ist, wie wir Gott als Christen dürfen verstehen und auch das, was Gott uns geben möchte. Und aus dem heraus ist mir das Thema von heute wichtig geworden. Ursprünglich ist es eigentlich einfach die Kraft vom Bekenntnis gewesen. Denn gestern in all meiner Verzweiflung habe ich dann wirklich feststellen müssen, man kann Bekennen und Glauben nicht auseinanderhalten. Und darum ist es viel gescheiter, wenn wir über Bekehrung reden, heute Morgen. Wahrscheinlich sind viele da in diesem Raum und hören sagen, hey, ich bin ja schon bekehrt, ich bin sogar getauft auf den Namen vom Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist wunderbar, wenn du das hast schon dürfen erleben und den Schritt hast dürfen tun. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele Menschen, vielleicht nicht unbedingt in dem Raum, aber es gibt immer wieder Menschen, die vielleicht noch kein Bekehrungserlebnis hatten. Man kann in eine Gemeinde über Jahrzehnte ein- und ausgehen. Und es muss nie ein Bekehrungserlebnis passiert sein. Wir können einfach so mitgehen und mitmachen, ohne dass man eine Bekehrung erlebt hat. Und dann gibt es auch vielleicht die Zweifel, die man hat, wenn man bekehrt ist. Man stellt sich vielleicht selber ein bisschen in Frage und sein Bekehrungserlebnis, das man hatte, in schwierigen Zeiten. Ja, bin ich denn jetzt wirklich bekehrt? Irgendwie läuft gerade alles schief. Und dann gibt es auch andere, die vielleicht denken, dass sie schon eine Bekehrung erlebt haben, aber es vielleicht gar keine Bekehrung war. Ich sehe, das ist ein Thema, das eine riesige Spanne eigentlich beinhaltet tut. Und darum wollte ich heute mutig das Thema auch aufgreifen. Und ich finde, Ueli hat das mit dem Strauch, darf man glaube ich sagen, hat er das auch schön aufgegriffen, weil das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden auch viel über Jüngerschaft. Und dabei kann man sehr schnell mal vergessen, was denn eigentlich das Fundament von Jüngerschaft ist. Und das ist eigentlich Bekehrung. Bekehrung ist der Anfang von dem Ganzen. Dass Jüngerschaft dann überhaupt einmal gelingen kann. Ich habe diese Woche einen coolen Vergleich zur Bekehrung mitbekommen. Stellt euch vor, Bekehrung ist wie der Startschuss bei einem Wettlauf. Wenn ich am Startschuss losrennen tue, macht das Rennen Sinn. Renne ich aber ohne den Startschuss los, dann ist das Rennen sinnlos. Ich hoffe wirklich, dass die heutige Predigt einfach dazu führen darf, dass man zum einen, wenn man das Bekehrungserlebnis haben dürfen, dass wir uns ab dem dürfen freuen. Aber dass die das noch nicht dürfen haben, sich auch wirklich dürfen nach dem sehnen. Ich möchte gerne beten. Großer Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du auf dieser Erde wirken tust. Nach deinem souveränen und göttlichen Willen. Und wir können das wahrscheinlich auch nicht immer ganz einordnen, wie du wirken tust. Wenn du wirken tust. Was du wirken tust. Und Bekehrung kann so ein Erlebnis sein, das wir nie ganz einordnen können. Und ich bitte dich, dass du uns in dem Thema heute Morgen begleiten tust, uns Herz auftust, dass wir dem Thema offen dürfen gegenübertreten und auch wirklich an dem Sonntag dürfen über das nachsinnen. Brauchst du all das, was wir jetzt dürfen in dem Gottesdienst noch haben, dass wir dürfen dich loben und ehren. Amen. Ich möchte euch ein bisschen in einen Nostalgie-Moment zurück katapultieren. Erinnert euch doch mal zurück an das Erlebnis, wo ihr die Überzeugung habt, dass dort das Bekehrungserlebnis stattgefunden hat. Und für die, die das noch nicht kennen, dürfen sich fragen, was könnte das für mich bedeuten? Jedes Mal, wenn ich an mein eigenes zurückdenken tue, dann kommt mir das vor, als wäre es gestern gewesen. Und es ist jetzt auch schon über 7,5 Jahre her, wo das passiert ist. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich völlig verzweifelt in dem Badzimmer gestanden bin, nachdem ich meinen Bruder auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen habe und ich mich dafür geschämt habe. Und auf einmal kommt er in den Raum hinein, in das Badzimmer und hat ganz einen anderen Gesichtsausdruck als voran gehabt, als er jemals gehabt hat. Und kommt zu mir, umarmt mich und sagt, Sammy, lass uns einander vergeben. Und dort, ich kann es nicht rein denken, das ist einordnen, aber dort ist genau das Bekehrungserlebnis bei mir passiert. Ich kann auf fast unbeschreibliche Art und Weise dürfen erleben, wie Gott in die Gegenwart getreten ist und mich mit dem Wirken hat wollen, zur Umkehr bewegen, in meinem ganzen Sein. Ich bin so überwältigt gewesen von dem, dass ich gemerkt habe, wie mein Leben da über den Haufen gerührt wird. Wirklich über den Haufen gerührt wird. Und habe das dann in der weiteren Zeit auch dürfen erleben. Ich habe mir oft über das Gedanken gemacht, über das Erlebnis und habe mich auch gefragt, ist das wirklich mein Bekehrungserlebnis gewesen? Ich habe mir zum Beispiel gefragt, ja, ich habe meinen Bruder derart zusammengeschlagen, dass er vielleicht die Bewegung, das Vergehen aufsuchen, vielleicht einfach aus dem heraus gemacht hat, weil er nicht mehr ganz bei sinnen war. Aber ich weiß ganz genau, dass mein Bruder sich niemals sich so demütigt hätte gegenüber meinem kleineren Bruder, dass er Vergebung aufgesucht hätte. Und das ist ein Moment gewesen, wo ich heute ganz tief in meinem Herzen aufbewahre. Ich hoffe, dass du das auch kannst, wenn du so einen Moment hast schon dürfen erleben. Und zu dem Mann über das Nachdenken, über das Bekenntnis, ist mir eine Erkenntnis wichtig geworden. Wir dürfen die Bekehrung nicht versuchen, rein denkerisch zu verstehen. Auch nicht rein emotional. Es ist viel mehr als das. Es ist ein Erlebnis, wo Gott mit seiner Macht in unser ganzes Wesen tut eingreifen, in unseren ganzen Lebensumstand, wo wir uns drin befinden, und uns zur Umkehr, zu ihm zurück tut, bewegen. Und darum ist es dann auch so schwierig, das können zu beschreiben, was dort genau passiert ist. Und da gibt es in der Bibel zig Leute, die das genau gleich erlebt haben. Die nur noch haben können sagen, mein Herr und mein Gott. Und sonst kein Wort mehr gefunden haben für das, was dort passiert ist. Ich möchte heute mit euch eine Person anschauen, wo das genau in dieser Art und Weise auch ein bisschen erlebt hat. Und das ist der Paulus, der im Römerbrief stark auf das eingeht. wie bei der Bekehrung Glauben und Bekennen zusammenhängen tun. Ich lese aus Römer 10, Vers 9 bis 13 vor. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Paulus ist es im Römerbrief so wichtig, den Menschen aufzuzeigen, dass jetzt Vergebung für alle Menschen da ist. Und dass es Jesus Christus gebraucht hat, dass der Zugang zu dieser Vergebung ermöglicht worden ist. Weil die Menschen nicht wirklich gecheckt haben, dass Gott eigentlich schon längst Vergebung für sie parat hätte. Und da geht er ganz stark darauf ein, wie Glauben und Bekennen mit Bekehrung zu tun haben. Auch wenn das Wort Bekehrung nicht direkt da vorkommt tut. Und ich finde es auch stark, wie er das formulieren tut. Lass es nochmal durchlesen, ganz kurz. Was er da eigentlich sagt, ist, dass die Voraussetzung für das Hinwenden zu Gott die Fähigkeit ist, um zu glauben und zu bekennen. Und das dünkt mir ganz einen spannenden Hinweis darauf, was Bekehrung genau ist und was Bekehrung beinhaltet tut. Und das ist da, wo ich gestern Abend einmal mehr gemerkt habe, dass Glauben und Bekennen voneinander gar nicht wirklich trennbar sind. Darum ist das in dem Moment miteinander vorhanden. Ich möchte euch das kurz aufzeigen, wieso das so wichtig ist, dass man beides mit ihm behalten. Ich habe da einmal mehr mit meiner wunderschönen Handschrift etwas notiert. Wenn wir jetzt würden Jesus Christus als unser Herr anerkennen, bekennen, aber nicht glauben, ist unser Bekenntnis leer. Wir würden uns dann zu jemandem bekennen, wo wir nicht glauben würden, dass er von den Toten auferstanden ist. Und das bringt nichts. Unser Glaube hängt so stark davon ab, dass wir einmal dürfen durch die Auferstehung die neue Wirklichkeit mit Jesus teilen. Wenn wir aber glauben und uns nicht zu Jesus Christus bekennen, wäre das ein wirkungsloser Glaube. Weil unser Glaube genau aus dem heraus lebt, dass wir Jesus Christus als unser Herr anerkennen und auf seine Führung vertrauen. Glauben und Bekennen kann man nicht voneinander trennen, weil es miteinander so wichtig ist, dass man das zusammenführen tut. Es ist ein Wechselspiel zwischen den beiden. Und es ist so schwierig, das irgendwie in einem System zu verstehen, weil es einfach Gottes Realität ist. Und wir können das nie wirklich ganz begreifen. Und spannenderweise wird die Fähigkeit, zum bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und zu glauben, dass er beispielsweise von den Toten auferstanden ist, genau dann geschenkt, wenn wir ein Bekehrungserlebnis haben. Wenn jetzt die Leute, die ein Bekehrungserlebnis hatten, sich einmal zurückerinnern können, dann bin ich sicher, ist etwas von dem dort drin vorhanden. Ich möchte ganz gerne mal als ein Beispiel veranschaulichen, wie das eben der Paulus erlebt hat. In seinem eigenen Leben, der uns das hier schreiben tut. Und der hat ganz eigentlich ein spannendes Leben im Hinblick auf seine Bekehrung, die er hatte. Das möchte ich euch gerne mal ein bisschen vorlesen aus Apostelgeschichte 9. Ich lese ein paar Versen einfach so mal vor. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Damals hat er noch Saulus geheißen. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt stehe auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nicht sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Seht ihr da, dass wie Gott mit seiner Macht da in das Geschehen eingreifen tut, so, dass kein einziger von den anwesenden Leuten dort einen Plan hat, was jetzt da genau passiert ist. Der Saulus selber kann es nicht wirklich einordnen. Lesen wir mal ein bisschen weiter. Vers 17 bis 20. Währenddessen ist der Saulus dann nach Damaskus gegangen und ist dort den Christen begegnet. Einem Christen namens Hananias, der ihm dann eigentlich die Hand auflegen und ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, mein Bruder. Der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst, ein schönes Bild, und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Er hat es begriffen und hat sich taufen lassen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon, in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seht ihr, wie das zusammenspielen tut? Es ist ein Bekehrungserlebnis, das im Prozess gebraucht hat. Aber wir sehen, wie der Saulus bzw. der Paulus durch das Erlebnis auf einmal angefangen hat, können zu bekennen und können zu glauben. Können zu bekennen, dass Jesus Christus der Sohn von Gott ist, der Herr ist und zu glauben, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Und er ist sich dann so bewusst gewesen, dem, dass er gecheckt hat, jetzt sollte ich mich taufen lassen. Ich finde das ungeheuer spannend, das Bekehrungserlebnis vom Paulus ein bisschen anzuschauen und sich zu verinnerlichen, was da genau passiert ist. Und wieder sehen wir da, zuerst lesen wir von einem Saulus, der ein völlig falsches Leben führen tut. Er möchte Christen in Damaskus verfolgen und auf einmal auf dem Weg tritt Gott so mächtig und wuchtig auf, dass er überwältigt wird. Und sein ganzes Weltbild, sein ganzes Leben wird über den Haufen gerührt an dem Moment. Er kann es nicht wirklich einordnen. Und seine Anhänger, die dabei waren, sind sowieso nicht. Und dann kommt dann Hananias daher. Eine Person, die er eigentlich ursprünglich zum Ziel hatte, zum Verfolgen. Und der Hananias, im Auftrag von Gott, legt ihm die Hand auf und der Saulus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann hat er sich taufen lassen. Und dann, ein paar Tage darauf runter, geht er in die Synagoge und tritt als ein neuer Mensch auf. Paulus, der Saulus, ist auf einmal fähig gewesen, zu glauben und zu bekennen. Jetzt, wenn wir das Bekehrungserlebnis vom Saulus zum Paulus verinnerlichen, müssen wir uns auch wieder zugestehen, dass wir nicht alles da genau verstehen können. Wir können den Prozess, den der Saulus gemacht hat, nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen. Wir haben keine Ahnung, wieso dass es zu dem Zeitpunkt, zu dieser Bekehrung gekommen ist. Wieso nicht später oder früher noch? Und wisst ihr, was so wichtig ist an einer Bekehrung? Dass man checkt, dass wir nur Teilnehmer sind und nicht Akteure. Wir können unsere eigene Bekehrung nicht bezwecken. Das ist Gott, der wirken tut. So, dass wir gar nicht andere Möglichkeit haben, als uns können zu bekehren zu einem. Und das kann dann nur noch mit einem eigenen Ja, ich will verbunden sein. Ja, du bist mein Herr. Ja, ich glaube an dich. Aber viel mehr können wir dann dort nicht leisten. Und dann, aus dem heraus, fangen wir an, genau die beiden Sachen können zu bewahren. Dass wir dranbleiben können, Jesus weiterhin zu bekennen. Könnt dranbleiben in unserem Glauben. Aber das muss auch von Gott geführt werden, dass das zu seiner Fülle kommen darf. Wenn wir es so erlebt haben, wenn wir eine Bekehrung haben dürfen, so erleben, dass uns das geschenkt worden ist, dann kann Jüngerschaft langsam anfangen und wird wahrscheinlich auch gelingen. Und ich glaube, wenn wir das in unserem Leben so ein bisschen mitnehmen und den Prozess gehen und entdecken, was aus dem Bekehrungserlebnis jetzt alles passieren tut, dann glaube ich, sollten wir nicht zu lange warten mit der Taufe. Wir haben heutzutage in unserer kirchlichen Landschaft irgendwie die komische Kultur, dass man von Jahr zu Jahr Leute taufen, anstatt dann, wenn Menschen parat sind und gecheckt haben, um was es wirklich geht. Und darum haben die Christen dazumals das gerade angeschlossen. Die haben nicht gewartet mit ihrer Taufe, dass es nochmal ein Jahr gehen muss, bis ich mich dann taufen lasse. Sondern die haben gewusst, mit der Taufe gebe ich meinem Bekehrungserlebnis den vollkommensten Ausdruck, den ich geben kann. Durch die Taufe bezeuge ich, dass ich jetzt in den Tod von Jesus Christus eingetauft worden bin. Mein alter Ich stirbt. Und ich tue wieder auferstehen in meinem neuen Ich. Und bin ein neuer Mensch. Und das ist das, was Christen über Jahrhunderte hinweg als Kirche verstanden haben. Die Gemeinschaft von denen, die sich taufen lassen haben, die das Bekenntnis in seiner vollkommensten Form abgeliefert haben. Und da möchte ich dich ermutigen, wenn du so ein Bekehrungserlebnis schon hast dürfen haben, dass du nicht länger tust, warte mit der Taufe, trotz allem Zweifel, wo dir einmal begegnet tut. Wenn du hast in deinem Bekehrungserlebnis dürfen erleben, dass Gott so gewirkt hat, dass auf einmal dir das geschenkt worden ist, dann solltest du nicht länger mit der Taufe warten. Wenn das aber fehlt, nehmen wir mal an, man glaubt, dass man ein Bekehrungserlebnis gehabt hat, aber die Fähigkeit zum Bekennen, dass Jesus Christus mein Herr ist und zu glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, wenn das fehlt, dann muss man sich nochmal gut darüber Gedanken machen und ins Gebet gehen, ob jetzt das wirklich ein Bekehrungserlebnis war. Und dann macht es nicht Sinn, um irgendwie der Jüngerschaft weiter voranzugehen. Dann macht es Sinn, um an seinen Basics zu arbeiten. Dort Gott anzurufen und ihn zu bitten, dass er ihm das schenken tut. Und ich habe dort keine Antwort darauf, wenn und wie Gott wirken wird. Das macht er individuell auf deine Person abgerichtet. Aber wir dürfen ihn anrufen, ihn aufsuchen und dann schenkt er es zum gegebenen Zeitpunkt. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Heute möchten wir den Gottesdienst ein bisschen dazu brauchen, dass wir auch dürfen ihn bekennen, dürfen Gott bekennen. Und ich möchte jetzt, bevor wir nachher dann noch dürfen, das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander sagen und dann noch dürfen Lieder hören, möchte ich einfach noch mal kurz das zusammenfassen, was wir haben dürfen hören. Und ich möchte mit dem Wichtigsten anfangen. Gott ist es, wo bei der Bekehrung wirken tut. Ganz primär. Du bist der Teilnehmer. Mit seiner göttlichen Macht greift das so ein, dass man in seinem ganzen Sein zur Umkehr bewegt wird. Und die Fähigkeit bekommt, zum Können zu bekennen und zu glauben. Wir können uns dort nur beschenken lassen und versuchen, das Geschenk mit Gottes Hilfe können zu bewahren. Wir können das bewahren, was er uns an Bekenntnis und Glaubenskraft gegeben hat. Ich möchte gerne einmal einfach eine Minute von der Stille einleiten. Dass wir das einfach dürfen, einmal ein bisschen verinnerlichen, dass die Menschen, die das schon haben dürfen erleben, dürfen sich an ihrem eigenen Bekehrungserlebnis freuen. Dass man sich auch fragen darf, hey, wie war denn das bei mir gewesen? Dass man einfach heute auch wieder Antworten finden von Gott im Hinblick auf Bekehrung. finde das apostolische Glaubensbekenntnis wunderbar dazu, um genau das auszusprechen, was wir glauben und bekennen tun. Und für die, die mögen, die dürfen gerne aufstehen. Zu dem, dass wir es jetzt werden, miteinander sagen. Wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht kannst bekennen, das Glaubensbekenntnis, dann ist das völlig okay. Vielleicht ist bei dir heute wichtig geworden, um für dich beten zu lassen. Oder dir einfach auch die Zeit einzuräumen, um wirklich über das nachzudenken, wie es so essentiell wichtig ist. Ich möchte mich nachher anbieten, um während dem Lobpreisteil für die Menschen zu beten, die das Gefühl haben, dass sie das Bekehrungserlebnis noch nicht haben dürfen haben. Und ich möchte darauf vertrauen, dass er da uns irgendwie Gott etwas schenken tut in dieser Gebetszeit, die wir gemeinsam haben können, dass du darfst das irgendwann erleben, vielleicht gerade heute. Aber lass uns zuerst noch das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen.